Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 25.04.2021. Es geht heute um Rosé und um einen Rosé, der innerhalb der Region als Cerasuolo bezeichnet wird. Das ist ein Cerasuolo d'Abruzzo, kommt also aus den Abruzzen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich musste es mir jedenfalls anlesen. Die Abruzzen sind der zweitgrößte Erzeuger von Roséweinen in Italien. Und der Rosé in dieser Region wurde schon immer als gleichwertig angesehen, also auf einer gleichen Stufe wie die roten und weißen Weine der Region. Das hat auch zur Folge, dass der Cerasuolo d'Abruzzo schon sehr lange eine eigene DOC hat. Cerasuolo bedeutet so viel wie blasses Kirschrot. Ja. Ihr kennt den Begriff vielleicht vom Cerasuolo di Vittoria aus Sizilien. Da ist es allerdings kein Rosé, der dort vinifiziert wird, sondern ein ja teilweise vielleicht etwas hellerer Rotwein, der mehr oder weniger zu gleichen Teilen aus den süditalienischen, also rund um Vittoria vorkommenden Sorten Nero d'Avola und Frappato entsteht. Das ist die einzige DOCG auf Sizilien im Moment noch. Das ist also sozusagen die zweite größere Cerasuolo-Appellation in Italien. Ich gehe zurück in die Abruzzen. Der Cerasuolo dort hat natürlich verschiedene Farben heutzutage, ja, blasses Korallenrot bis fast schon Richtung Rotwein. Ja, beim heute vorgestellten Wein ist das schon ein sehr intensives Rosé, kann man das eigentlich gar nicht mehr bezeichnen. Es ist wirklich schon ein intensives Rot, das eher so in Richtung Erdbeerrot geht, würde ich sagen. Ja, so ein leicht transparentes Erdbeerrot. Ja, ich würde sagen, dass der Cerasuolo d'Abruzzo, soweit ich ihn in seinen Varianten kenne, eigentlich zu den komplexesten, kraftvollsten, griffigsten Rosés in Italien gehört. Und man kann, glaube ich, sagen, je weiter man eigentlich in den Süden kommt, desto interessanter werden die Rosé im Allgemeinen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber es gibt wirklich auf Sizilien und eben in den Abruzzen und im Süden doch echt, also im ganzen Mezzogiorno sozusagen, echt spannende Vertreter dieser Variante und eben gerade eben in den Abruzzen. Vielleicht auch wirklich, weil es dort gelernt ist und weil man das da schon lange macht und weil der Cerasuolo eben auch zu 100% eigentlich oder zu 90% aus Montepulciano vinifiziert wird. Und diese Sorte scheint auch ganz gut für diese Art von Rosé zu funktionieren. Das ist eine spätreifende, recht dickhäutige Sorte mit recht viel Substanz eigentlich, mit einer ziemlich hohen Säure, auch mit einem hohen Zuckergehalt, wo man sehr gut aufpassen muss, dass man die richtigen Lesezeitpunkte findet. Aber gerade die Säure kommt dem Rosé natürlich zugute. Und es gibt mindestens zwei sozusagen in der Szene legendäre Cerasuolo. Der eine kommt von Valentini und ist kaum zu bekommen. Und der andere stammt von Emilio Pepe, ist vielleicht etwas eher zu bekommen, ist aber auch recht teuer. Beide Weine recht teuer. Der hier kommt von De Fermo. Das ist noch ein recht junges Weingut in der, so wie es heute dort entstanden ist. Aber gehört mit Sicherheit zu den Besten der Region, hat sich dahin entwickelt in den letzten 10 Jahren. Und ich würde sagen, dass es eigentlich mit auf dieser Stufe liegt. Ja, das ist richtig guter Rosé aus den Abruzzen. Also definitiv oberster Teil der ersten Liga. Ja, wenn ich sage, das ist ein noch neues Weingut, dann ist es trotzdem eines, das eine Geschichte hat, die bis ins 11. Jahrhundert hineinreicht. Das erste Dokument, das den Weinbau auf diesem Weingut erwähnt, sind die Chroniken Casauriense aus dem 11. Jahrhundert tatsächlich von der Abtei San Clemente in den Abruzzen. Und dieses Dokument besagt, dass das Land von einer lombardisch-fränkischen Familie damals an die Abtei verkauft wurde. Und die Mönche hielten den Hof tatsächlich, der sozusagen in den Grundmauern auch heute noch existiert, eben über mehrere Jahrhunderte am Leben, war ein Wirtschaftshof. Und die De Fermo, die Familie De Fermo, kaufte den Hof dann im Jahr 1785. Und der ist so ab den frühen 50er Jahren ausgehenden 40er Jahren, frühen 50er Jahren mehr oder weniger verwaist als Weingut. Und die Familie hat das Land dann verpachtet. Und die moderne Geschichte des Weinguts beginnt dann im Jahr 2007 mit Eloisa de Fermo und ihrem Mann Stefano Petticeroni. Die waren Juristen in Bologna. Stefano kommt nicht aus dem Weinbau, hat sich aber früh für Wein interessiert. Der hat schon in der Schule mit so ein paar Kumpels tatsächlich eine Verkostungsgruppe gegründet, so in der Abi-Zeit. Und einer dieser Freunde von ihm und bis heute sein bester Freund ist Federico Orsi. Der ist in der Region sehr bekannt, einmal als Winzer, weil er in Colli Bolognesi und in Emilio Romagna Wein macht, aber auch, weil er, glaube ich, der Erste war oder einer der Ersten, die in Bologna so einen regionalen Landwirtschaftsmarkt mit ein paar Leuten gegründet haben, um eben tatsächlich regionale, besonders hochwertige Produkte in der Region zu verkaufen. Also so eine Markthalle sozusagen, so ein bisschen im moderneren Stil. Märkte gibt es da natürlich irgendwie auch schon seit Jahrhunderten, wo die Produkte aus der Region reinkommen, aber so ein bisschen im moderneren Stil und Bio und so weiter. Ja, dann hat der Stefano also seine Frau Eloisa im Studium kennengelernt. Sie ähnlich weinverrückt wie er. Und die beiden begannen dann irgendwann an den Wochenenden in die Weinregionen zu fahren, zu Weingütern zu fahren. Und tatsächlich erst 7 Jahre später, 2007, hat sie vorgeschlagen, lass uns doch mal in die Abruzzen fahren. Da gibt's ja diesen verwaisten Hof. Und wir haben da eigentlich auch noch Land, aber das ist halt verpachtet. Lass uns doch mal dahin fahren, ja, in die Region Loreto Abruzzino. Das ist die Ecke, wo dieser Hof steht. Und diese Ecke gilt mit ihren Kalkstein-Mergelböden auch als eine der besten eigentlich in Abruzzen. Und als sie dort ankamen, war Stefano, wie er mal sagte, komplett vom Donner gerührt, total verliebt in diesen Hof. Und ist dann immer häufiger dahin gefahren, an den Wochenenden, von Bologna in die Abruzzen. Das sind schon ein paar Stunden Autofahrt dann am Wochenende. Aber er wollte einfach die Ecke besser kennenlernen, wollte irgendwie gucken, wie die da arbeiten. Auch diejenigen, die eben dort die Weinberge sozusagen, der verpachteten Weinberge der Familie eben bearbeitet haben, sich so ein bisschen weinbauliche Kenntnisse drauf schaffen. Und dann hat er irgendwann 2008 gefragt, also seinen Schwiegervater gefragt, ob es möglich wäre, einen dieser Hektar irgendwie zu pachten. Also ihn hatte total das Fieber gepackt, aber das Problem war, dass er das letztlich irgendwie nur an ein paar Wochenenden machen konnte, weil er im Prinzip mit seiner Frau gerade dabei war, in Bologna so ein bisschen Karriere zu machen. Sie hatten nichts Erspartes, also die kommen jetzt nicht aus einer so begüterten Familie, dass sie das mal eben hätten wuppen können. Und dann hatten sie ja noch 2 Neugeborene zu Hause. Aber der Mann ließ sich nicht abschrecken. Und im Jahr 2009 hat er dann den alten Bauern gefragt, der das Anwesen verwaltete, mal nachzuschauen, was sich in dem alten Bauernhaus befand, das der Familie gehört und wo eben bis in die Ende 40er, Anfang 50er eben auch Wein gekeltert worden war. Und was sie vorfanden, war tatsächlich ein alter Weinkeller mit Kelter und Betontanks und einer ziemlich guten, so einem ziemlich guten Grundklima von Temperatur und Feuchtigkeit. Und dann hat er quasi heimlich hinterm Rücken seiner Frau diese Betontanks renovieren lassen und sich 2 Fässer gekauft, 2 gebrauchte, und hat dann 2010 erstmals 4000 Flaschen Wein erzeugt. Und das kam dann direkt gut an. Und dann hat er das bis 2013 tatsächlich geschafft, die verpachteten Hektar zurückzubekommen. 16 Hektar des Weinguts. Und die komplett zu bewirtschaften und selber kleine Mengen zu produzieren und den Rest der Trauben zu verkaufen erstmal. Und zwischenzeitlich hatte er natürlich irgendwie auch seine Frau eingeweiht. Und ja, die haben 11 Hektar Montepulciano, 2,5 Hektar Pecorino, 2,5 Hektar Chardonnay. Gibt auch wirklich einen sehr schönen Chardonnay und eine sehr schöne Cuvée aus Pecorino und Chardonnay. Und dann noch ein bisschen Trebbiano und so ein paar experimentelle Reben. Das große Glück eigentlich war, dass all diese Weinberge schon in einem sehr gutem Zustand waren und alle schon damals, also vor Jahrzehnten, in Cordon- und Alborello-Systemen gepflanzt worden sind, ja. Während das meiste in den Abruzzen damals in Pergolasystemen gepflanzt wurde, um die Erträge zu erhöhen. Also die haben schon auf diesem Weingut schon in der ganzen Zeit immer nur etwa die Hälfte der Erträge gehabt wie anderswo. Und aber entsprechend auch tatsächlich bessere Qualität rausgeholt. Ja? Aber die Qualität war eben in der Ecke auch nicht immer so gefragt, sondern eben auch mehr Quantität. Und wie ich schon sagte, das sind Kalkmergelböden dort, die eben für diese Rebsorten auch ausgezeichnet geeignet sind. Und ja, so haben die dann im Laufe der Zeit eben dieses Weingut aufgebaut und tatsächlich Bologna entsagt und angefangen eben sich um die Olivenbäume dort zu kümmern, Weizenfelder angelegt, Gemüsegärten angelegt und Tiere aufgenommen, sie züchten Tiere und alles als Teil einer Idee der biodynamischen Kreislaufwirtschaft. Das ist ja eigentlich die Grundidee der Biodynamik, die es natürlich auch schon vorher gab, also die Rudolf Steiner auch aufgenommen hat, sozusagen in den Kanon der Biodynamie, dass der Idealfall wäre, dass man natürlich innerhalb der Hofwirtschaft sozusagen einen Kreislauf entstehen lassen kann und damit auch weitgehend unabhängig ist. Ja, der Le Cinche, so heißt er, Le Cinche 2019. Le Cinche, soweit ich weiß, das sind die Meisen, die da wahrscheinlich irgendwie rumflattern. Danach ist dieser Cerasolo d'Abruzzo benannt. Stammt eben zu 100% von Montepulciano. Und der Montepulciano hatte eine 6-stündige Standzeit, bevor er abgepresst wurde. Daher kommt eben auch dieser recht intensive erdbeerfarbene Saft. Wurde dann spontan vergoren und 9 Monate in große Holzfässer gelegt. Geschwefelt wurde einmal im Frühjahr moderat in den Holzfässern und dann lag er eben noch ein paar Monate drin und wurde dann abgefüllt. Wenn man den Wein ins Glas schenkt, das habe ich jetzt so vor einem Stündchen getan etwa, dann kommt tatsächlich im ersten Moment so ein Hauch von flüchtiger Säure. Ich finde, wenn das nicht zu viel ist, dann finde ich das persönlich sehr sexy. Wenn es zu viel ist, wird es irgendwann unangenehm. Hier ist es nicht zu viel und es ist auch tatsächlich flüchtig. Es verschwindet, ja. Bei manchen Weinen bleibt es auch recht lange im Glas. Hier verschwindet es weitgehend und es bleibt nur so ein ganz kleiner Goût von flüchtiger Säure über. Und die verbindet sich aber eben wunderbar, finde ich, mit Blüten von, also weißen Blüten, roten Blüten, violetten Blüten, so ein ganzer, eher so Frühlingsblüten, Wiese, ja. Also wirklich so wie draußen mit ein bisschen Sonne und Blüten so von Frühling Richtung Sommer. Und dann Frucht. Ich würde sagen, saure Kirschen, kleine wilde Kirschen, bisschen rote Johannisbeere mit dabei. Alles, was so ein bisschen auch Säure mit drin hat und dann aber dazu so ein bisschen moosiges, so ein bisschen Unterholz, Gestein auf jeden Fall, das ist so kühles Gestein mit drin. Und dann so ein bisschen was Ätherisches von Minze, vielleicht sogar ein Hauch Eukalyptus. Auf jeden Fall auch was in die zitrische Richtung, ein bisschen Grapefruitsaft, ein bisschen Grapefruitschale auch mit drin und so ein Hauch von Holz im Hintergrund. Finde total schön. Es hat wirklich so eine Mischung aus Blüte, Frucht, aber eben säuerliche Frucht, überhaupt nichts Kitschiges, überhaupt nichts Lautes, ja, schön gesetzt und dann eben diese ätherischen Noten darüber und dann als Erdung Stein, Erde, Holz, ja, sehr schön. Und Holz aber eben auch wirklich ganz zurückgenommen. Ja, das ist am Gaumen ein super schöner, stimmiger Wein, finde ich. Da kommt eine ganz leichte Süße am Anfang, die aber auch was mit der Hefe zu tun hat, finde ich. Da ist so eine seidige Textur, die total schön ist, die elegant ist, eben wirklich seidig elegant. Und dann schießt aber diese Säure ein und die ist lebendig. Das ist wirklich super schön, ist präzise, klar, wie ein Gebirgsbach, ja, der sich da durchzieht. Die roten Beeren kommen wieder vorbei, ja, da ist noch ein bisschen mehr an roter Johannisbeere, noch ein bisschen was von Granatapfelsaft mit drin, aber eben auch wieder diese Sauerkirschen, also so eine ganze Reihe von Sauerbeeren, aber eben in Verbindung mit dieser leicht hefigen Süße, die mit dabei ist. Da ist was Kerniges mit drin, was Würziges, aber da sticht nichts heraus. Das ist alles sehr schön eingebunden. Und darüber wieder so diese ätherischen Noten, wieder so ein Hauch von Minze mit dabei. Also dieses, was ich so gerne mag eigentlich, auf der einen Seite so ein bisschen schwebend ätherisch, auf der anderen Seite trotzdem so eine angenehme, grundfeste Bodenhaftung mit dabei. Und das zieht sich so richtig schön in langes Finale rein. Das ist super. Total angenehm. Hat wirklich Substanz, ja. Kann man einfach so wegtrinken. Definitiv, ist aber mit Sicherheit auch ein super Essensbegleiter. Kostet 22 Euro, ist jetzt kein günstiger Rosé natürlich, aber wie ich am Anfang schon sagte, das ist einfach ein vollwertiger, ein hochwertiger Wein mit Substanz und eben auch entsprechend mit niedrigen Erträgen, Handarbeit und so weiter, biologischer Anbau und so weiter. Ja, sehr schön. Eine der großen Rosé-Empfehlungen von mir. Ich weiß gar nicht genau, wann ich den ersten Gin getrunken habe. Ich glaube, ist wahrscheinlich schon 3-4 Jahre her, mit Weinfreunden auch hier in Hamburg. Und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und gehört für mich auch, glaube ich, so in meiner persönlichen Rosé-Skala, und da gibt es schon einiges, was ich probiert habe, bestimmt mit zu den Top 10. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wein im Glas irgendwann im Laufe des Tages, und bis dann. Tschüss.